Es klingt wie ein heroischer Akt, dass ich da stehe und mein Studium in den Mülleimer werf und dann nach Hause gehe und bin Freiberufler. Das klingt so nach Rebellion und Stärke, aber es war eigentlich ein Eingeständnis darein, dass ich das nicht kann und dass ich Angst habe vor dem, was mit mir passiert. Das war eigentlich ein Schutz vor einer Depression, die ich noch nicht verstanden habe.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist Tobias Rode. Er bezeichnet sich als kreativen und kohärenten Denker und ist Lehrtrainer für, ach was weiß Gott, alles. Obwohl er damals sein Studium abgebrochen hat, muss ich sagen, und all seine Scheine, wie er sagt, in den Müll geworfen hat. Heute ist er ohne Studium Direktor beim Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg. Morgen darf ich eine Fortbildung bei ihm besuchen. Jetzt ist er bei uns im Podcast. Hallo lieber Tobi, schön, dass du da bist.
Hallo Harry, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Das mit den Zeugnissen und den Scheinen vom Studium habe ich gerade erwähnt. Das stimmt, gell?
Ja.
Und du wolltest sogar schon mal dein Abitur zurückgeben. Stimmt das auch?
Das ist auch richtig, ja. Also das kam nacheinander, ne? Also ich habe erst mein Studium abgebrochen. Und damals, das muss man sich vorstellen, man sagt ja heute auch noch Scheine, aber es sind ja heute Credits, digitale. Ne? Früher waren das ja wirklich Papiere, gestempelte und unterschriebene, die du gesammelt hast noch. Und das war so am Ende, also ich war scheinfrei, also ich hatte noch einen Schein nachreichen müssen in Mathematik und dann stand ich Mathe und Deutsch mit meinen stapelweisen Papieren da vor dem Prüfungsamt und wollte nicht reinlaufen. Und dann irgendwie habe ich in mich reingehört und dann kam so ein ganz starker Impuls und habe ich das alles wirklich, also auf einmal durchgerissen, weggeschmissen, bin nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, ich bin jetzt Freiberufler.
Ach, und, du hättest das Studium sogar geschafft?
Ja, also ein Schein, also ich war scheinfrei. Ich habe das Studium scheinfrei abgebrochen. Ich wollte es schon lange eigentlich nicht mehr fertig machen, aber ich hatte so ein Gefühl, wenn ich es nicht wirklich bis zu Ende treibe, dass ich mir dann selber vorwerfen werfe, ich hätte es einfach nicht geschafft. Und ich wollte wissen, dass ich das eigentlich hinkriege sozusagen, ja. Und das war schon spannend, weil diese ganze andere Geschichte mit dann alles andere noch wegwerfen, also mich auf Personalausweis und Führerschein reduzieren, was das Papier angeht und der Reisepass und auch alle Empfehlungen, alle Zusatzausbildungen, die ich gemacht habe, irgendwelcher Theaterkram, Stimmbildung, was auch immer, ja, also alles, was ich so hatte, so ein Ordner voller Ding, ich habe das irgendwann Stück für Stück auch entfernt und dann letztes war ich an meinem Bezugszeugnis und habe gedacht, naja, eigentlich würde ich das gerne nicht zerreißen, sondern eigentlich würde ich gerne das zurückgeben, weil ich auch nicht das Gefühl habe, ich habe es verdient. Und dann habe ich das Kultusministerium angeschrieben. Also ich will gerne mein Abitur zurückgeben. Und hat man mich schriftlich informiert. Bei dem Brief, den habe ich leider beim Umzug verloren. Der war relativ schick. Das hat ja eigentlich an die Wand gehört, ja. Weil es hat mir zurückgeschrieben, dass es dafür keinen Rechtsmechanismus gibt. Also wenn es keine Anzeige ist für sowas wie eine ich weiß gar nicht, da war so eine Rechtsformulierung drin. Also wenn ich das rechtmäßig erworben habe letztlich, ja, und nicht aufzeigen möchte, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, dann gibt es keinen Rechtsakt dafür, dass ich mein Abitur zurückgeben kann. Aber man hat mich auch darauf, also freundlich darauf hingewiesen, ich könnte schon so tun, als hätte ich keins gemacht, sozusagen. Ja. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann habe ich es halt, das habe ich behalten, also mein Abiturzeugnis habe ich dann einfach sozusagen als Artefakt noch irgendwo, es liegt irgendwo in einem Ordner irgendwo, aber es ist, vielleicht werden sich meine Kinder freuen, dass ich es nicht weggeworfen habe, aber.
Du, ja. Du bist schon so ein Freigeist, gell?
Ja, das würden meine Eltern, meine Lehrkräfte, meine Trainer, die würden das alle bestätigen, dass das, also. Dass meinen eigenen Weg gehen und mit dem Kopf durch die Wand und nicht zufrieden sein mit den vorgegebenen Pfaden, ist schon was sich auch durch mein Leben zieht und nicht immer nur konstruktiv. Also auch meine Ex-Freundinnen können wahrscheinlich alle ein Liedchen davon singen, wie schwierig das ist, mit jemandem zusammen zu sein, der zwischen Willensstärke und Sturheit manchmal nicht unterscheiden kann und gleichzeitig aber dann doch auch irgendwie zerbrechlich ist und Hilfe braucht. Das ist schon so. Ja, das ist eine schwierige Gesamtkonstellation gewesen. Heute bin ich ja gereift wie Wein, ja. Der wird ja also bei gleichen Kerninhalten geschmacklich immer runder.
Das hast du schön gesagt, wir sind nämlich gleich alt, das gleiche Baujahr, 42 Jahre. Und in dieser Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Zu den Tiefen werden wir auch noch kommen. Wir gehen jetzt mal nicht zu den Freundinnen, zu den Ex-Freundinnen, sondern wir gehen zur Mama, zur Kindheit. Woher kommst du? Hol uns mal ab, geografisch, sozial, innerlich.
Spannende Frage. Also, woher komme ich? Geboren bin ich in Stuttgart. Und dort haben meine Eltern mich sowohl gezeugt als auch am Anfang aufgezogen. Also meine frühe Kindheit bis zur Grundschule. Bis der ersten Klasse Grundschule ist in Stuttgart in Degerloch. Da kommt auch ein bisschen der schwäbische Einschlag, meine ich mal, doch auch durch. Aber mein Vater ist von
der Nordsee. Ich muss es kurz sagen, auch der Sparwille. Ich hätte ihn eingeladen, in ein Hotel zu schlafen. Er hätte bei mir schlafen können, weil morgen in der Früh darf ich ja, wie gesagt, bei ihm einen Kurs besuchen. Nein, der gute Schwabe schläft im Auto.
Das hat aber mit Sparsamkeit gar nichts zu tun. Da geht es tatsächlich darum, dass Hotels für mich nicht komfortabel sind. Also ich mache das schon, ich kann das auch machen. Jetzt, ich hatte gerade 9 Monate keinen Führerschein. Und da habe ich dann auch in Hotels geschlafen, aber das ist der fremde Geruch von Waschmittel, irgendwie waren fremde Leute da drin, das ist nicht mein Zimmer und in meinem Auto, in meiner Decke, auf meiner Matratze, da habe ich einfach meine Zone. Ich kann schlafen, wo ich will und ich kann anhalten, auch morgen auf der Rückfahrt und kurz irgendwie mich lang machen. Deswegen, es ist ein Freiheitsding tatsächlich wieder und ein Eigenwilligkeitsding, nicht so sehr, dass ich sparen möchte.
Sind wir wieder bei der Freiheit.
Also der echte Schwabe hat sich schon einladen lassen von dir. Also guck mal, mein Vater kommt von der Nordsee. Und meine Mutter aus der Eifel, sind beides Pflegekräfte gewesen damals, also jetzt sind sie im Ruhestand. Mein Vater hat auch in der zweiten Hälfte seines Lebens was anderes gemacht, aber die haben sich in Stuttgart kennengelernt, im Krankenhaus, bei einem Umzug eigentlich, also nicht im Krankenhaus, sondern bei einem pflegekräftesupporteten Umzug sozusagen. Das heißt, interessant war, dass es eben keine schwäbischen Wurzeln sind, sondern Stuttgart war die Stadt, in der meine Eltern sich begegnet sind, aber beide kamen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und dann haben wir uns zu Hause auch eigentlich eher auf Hochdeutsch geeinigt. Es gab Artefakte. Ich habe in der Grundschule Fisch und Tisch noch mit Ü geschrieben, weil mein Vater es lange so ausgesprochen hat. Es gab auch so ein paar meiner Platt-Momente in meinem Leben, weil meine Mutter so die das kulturell ein bisschen aufgeladen hat und so irgendwo dazwischen war es aber dann schon Hochdeutsch. Und naja, dann sind meine Eltern aus Stuttgart nach, die wollten als, also mein Vater hat aufgehört als Pflegekraft und dann mussten wir aus der städtischen Wohnung raus. Und dann wollten die damals Ende 80er, kurz vor Mauerfall, da wollten die, na was, nach dem Mauerfall, da wollten die ein Haus, eine Wohnung kaufen in Stuttgart so. Und zu dem Zeitpunkt, also damals war der Immobilienmarkt so, dass eine Stadtwohnung in Stuttgart mit 3 Zimmern mehr kostet wie ein ganzes Haus auf dem Land. Und dann sind meine Eltern Landflucht damals, ja, sind dann aufs Land gezogen aus immobilientechnischen Gründen. Und dann sind wir im Schwarzwald gelandet, Bittelbronn im Schwarzwald. Damals, wo wir hingezogen sind, knapp 400 Leute. Und ganz klein, ein bisschen ähnlich wie hier draußen, ne? So, nur nicht ganz so modern. Und tatsächlich war das dann für mich auch ein Kulturschock aus diesem, ja, also aus der Vorstadt, der Großstadt, Degerloch, Birkach, irgendwie dann nach Schwaben gehen. Und dann habe ich tatsächlich eine spannende Erfahrung gemacht, dass ich innerdeutsch mit Sprachbarriere zur Schule gegangen bin. Also die Lehrkräfte habe ich verstanden, aber die Mitschüler zum Teil nicht, weil das ureingesessene Schwäbisch mir so fremd war am Anfang, dass ich oft das Gefühl hatte, ich kann Gesprächen nicht folgen, die mich auch alle ein bisschen seltsam fanden. Man muss sagen, ich bin dann in der Grundschule, das gehört auch noch zu der Historie dazu, diese Grundschule war so klein, da waren insgesamt weniger wie 30 Kinder an der ganzen Grundschule. 2 Lehrkräfte, 1., 2. Klasse zusammen, 3., 4. Und das heißt, ich hatte 3 gleichaltrige Klassenkameraden. Das heißt also, die Gruppendynamik war schon erst, also auf positiv wie negativ sehr familiär. Wir haben entweder alle was zusammen gemacht oder man wurde halt ganz klar ausgegrenzt.
Und dieses was war es bei dir?
Das hat schon das mit Kinder, ja, es hat gewechselt. Also wir haben dann schon mal zusammen auf dem Spielplatz gespielt und es gab dann auch die Momente, wo ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich nicht willkommen. Ich kann bis heute nicht sagen, ob das stimmt. Oder ob ich das als Kind nur so empfunden habe und ob die das auch so empfunden haben. Das könnte ich heute gar nicht mit Sicherheit zurückverfolgen, weil es natürlich schon, aber dann also über viele Jahre, wir bringen den Kindern immer wieder on off halt, wir haben halt schon einfach viel Zeit zusammen verbracht, auch in der Freizeit, weil es halt, es gab halt den einen Spielplatz, den einen Boysplatz und du konntest nirgendwo hin, ja. Und als ich dann als Jugendlicher begonnen habe mit dem Bus, zu merken, ich möchte da raus und dann ich traue mich, mich im Bus zu setzen und nach Horb zu fahren, ja, die große Kreisstadt Horb am Neckar. Und dann eben später auch nach Stuttgart und dann bin ich über mein Hobby Fantasy-Rollenspielen, das über eine Blinddarm-OP kam, ist auch eine lange Story, aber es ist so, irgendwie kam dann Stück für Stück eine andere Kultur und ich kam zurück zur Großstadt eigentlich dann als fast schon als Flüchtling, so als Aufsuchender des Metropolgeschmacks und der hat mich dann auch umgetrieben später in meinem Leben. War Metropole, also ich war in Shanghai, Moskau, ich habe in Shanghai gelebt eine Zeit lang. Das hatte auch schon, also das Exotische und das Fremdländische und das Großstädtische, das waren alles Gegenreaktionen gegen das, was ich auf dem Land erlebt habe, an Gewalt, aber auch an Eingeschränktheit. Und im schönen Sinne war es halt Natur, gell? Wir waren so richtige Wildniskinder, so. Wir sind da draußen gewesen, haben Hütten gebaut, Bäume geklettert, Feuer gemacht, illegal und so, ja, also die üblichen Dinge halt. Und, entschuldige, darf man heute nicht mehr. Also in den 80er Jahren, als unsere Eltern noch keine Überwachung auf Mobilgeräten hatten, sondern wir noch vollkommen unbeobachtet, während unsere Eltern arbeiten, uns draußen auf die Fresse gehauen haben und versucht haben, Hütten nicht anzuzünden, sondern nur von innen zu erleuchten, in der Zeit, ja, da war es tatsächlich so, dass da viel, also wirklich geile Wildnis war für uns. Bäume zum Klettern, Felder zum drinnen verstecken und so weiter, Feuer machen, grillen draußen wirklich, nicht mit Grill, sondern am Feuer. Das waren also Kindheitserinnerungen, die ich wirklich sehr schätze an dem ländlichen. Aber im Sozialbereich hatte ich mir so mit 13, 14 gewünscht, dass man einen taktischen Nuklearsprengkopf auf den Ortskern wirft, weil dann wäre es dort schön gewesen für mich. Ja. Und das war wirklich aus dieses Kleinstädtische. Und da, also kannst du den Rest meiner Geschichte, können wir gleich mal reingrätschen noch, aber der Rest meiner ab der Jugend dann, auch bis zu dieser Entscheidung, meine Scheine wegzuwerfen, auch bis zu den anderen Entscheidungen, auf Menschen einzugehen. Da war so eine Flucht dahinter, ins Exotische, ins Fremdländische, die ich heute auch nicht ganz unbedenklich als Frühzeichen meiner damals noch sehr aktiven, aber am Anfang noch nicht ganz sichtbaren depressiven Zeit so irgendwie auch zu dem Sinnverlust, in dem nicht sozusagen eingebunden sein. Und da gab es einen ganz schönen Wegtrieb ins Fremde auch. Und auch den Wunsch, in der Großstadt zu sein als Jugendlicher. Ich habe mich abgegrenzt durch meine Erfahrung. Ich habe mein Berufspraktikum 9. Klasse in Stuttgart gemacht. Alle anderen waren so, ja, um die Ecke beim Handwerker oder im Laden oder bei Meindl-Schuhe. Und ich war halt, zack, ja, bin nach Stuttgart in den Comicladen. Und das waren so Ausbruchsmomente, wo ich mich dann auch sowohl verloren als auch aber kompetent erlebt habe. Und das hat mir Spaß gemacht. Ja.
Weil du gerade von Ausbruch sprichst, waren deine Eltern Personen, die dich, ja, die dich, ich sage jetzt mal, behütet aufwachsen lassen wollten, sehen, so, unser Kind soll es mal besser haben, deshalb schauen wir, dass er aufs Gymnasium geht, nee. Dann soll er weiter studieren und naja, mei, dann arbeitet er halt im Comicladen, aber alles gut und dann studiert er, wie war's?
Nee, ganz anders. Also das Bild würden meine, was du jetzt gerade gezeichnet hast, würden meine Eltern als unangenehme Leute im Elternbeirat empfunden, also Mein Vater und meine Mutter haben beide in ihrer Schulzeit Gewalt erlebt von Lehrern und Eltern. Das war damals halt auch, also man muss dazu sagen, nicht spezielle Gewalt, sondern die normale Gewalt, die nach Krieg halt noch eben in der Bildung geherrscht hat. Und das heißt, meine Eltern hatten den Wunsch, dass ihre Kinder durch die Bildung keinen Terror erleben. Und das heißt, meine Eltern, die haben auch natürlich, die hatten ihre Sorgenmomente, weil es mit der Rechtschreibung nicht geklappt hat oder so. Die wollten, dass wir gut klarkommen in der Schule. Aber meine Eltern war immer wichtiger, so geht's uns gut. Und die waren auch immer, hey, was auch immer ihr entscheidet zu tun mit eurem Leben, wir unterstützen euch da. Aber sie haben das nicht erfahren. Ja, meine Mutter hat noch, also Streit, die war die jüngste von fünfen. Die hat noch richtig Ärger bekommen, weil sie als einzigste mit dem Hauptschulabschluss nicht zufrieden war und dann Realschulabschluss gemacht hat. Und das war eine richtige Auflehnung. Das war richtig Rebellion damals, ja. Und ist dann weggezogen auch aus ihrem Heimatort in der Eifel, auch um frei zu sein von dieser engstirnigen Handwerkerkultur damals. Und mein Vater ähnlich, ja, der hat das also erlebt mit dem kriegsheimkehrenden Vater, der eigentlich erst fremd war und dann eigentlich mit posttraumatischer Belastungsstörung die Familie terrorisiert hat und dass es dafür Sprache gab. Meine Oma hat mal den sehr fatalen Satz geprägt, ne, wir waren vor dem Krieg mit diesen Männern zusammen, wir können sie nach dem Krieg nicht verlassen. Und meine Oma ist dann irgendwann aus dem Fenster gestürzt in Stuttgart und mein Vater hat lange auch gesagt, also das ist auch egal, ob sie gefallen ist, gesprungen ist oder gestoßen wurde, die Ursache ist klar. Ja. Und damit brach mein Vater auch mit seinem Vater und das heißt auch da diese Schulkultur, Zwang, irgendwie diese Idee, was leisten zu müssen für die Eltern, das waren meine Eltern aus unterschiedlichsten Gründen anti, also die wollten das nicht. Und dann klar, die waren 60er, 68er Kids auch, ja. Und das heißt, irgendwie war diese ganze Idee von, dass da eine Autorität ist in der Schule, die man ernst nimmt, das war, meine Eltern haben mir beigebracht, Lehrer zu respektieren, auch Uniformen, also ich, auch Polizisten, Krankenpfleger, also Staatsdiener zu respektieren. Aber nur für ihre Rolle und mich misshandeln lassen, auf keinen Fall. Nach mir hat ein Lehrer in der zweiten Klasse einen Schlüssel geworfen auf dieser Landschule und ich habe den zurückgeworfen und getroffen. Ja, und das war ich habe da keinen Ärger für gekriegt von meinen Eltern. Die haben eher gesagt, hey, dann gehen wir rüber und reden mit dem. Und das war tatsächlich, also meine Eltern waren eher Freiheitsdenker an der Stelle auch. Gleichzeitig aber muss ich dazu sagen, und das möchte ich meinem Vater zugutehalten, keine so Grenzenlosen, wo du machen kannst, was du willst, sondern mein Vater hat seine Grenzen auch gewahrt und mir auch beigebracht, wo die sind. Meine Mutter auch, die hatten es auch nicht ganz einfach miteinander immer und auch nicht mit mir, meinem älteren Bruder noch, der auch nicht ganz leicht war. Das ist aber schon so, bei aller Freiheit, die wir bekommen und aller Unterstützung für unseren Weg, den wir gehen wollten. Mein Vater hat auch, als ich Abitur machen wollte, da nichts dagegen gehabt. Ja? Er hat mich nie dazu gezwungen, nie mit Schulempfehlungen in der Grundschule gesagt, so, das muss jetzt werden. Als meine Grundschullehrerin meiner Mutter gesagt hat, ich könnte Abitur machen, aber Realschule ist, also ja, es ist, ich könnte mich aber auch anstrengen, Abitur machen. Da hat meine Mutter gesagt, soll er doch Realschule machen, es reicht doch, ist gut, ist fein.
Aber du wolltest Abitur haben?
Nee, wollte ich nicht. Ich habe Realschule gemacht erst. Ich wollte es bequem haben. Also ich wollte erstmal nicht lange Hausaufgaben machen und so. Meine Eltern haben da keinen Druck gemacht. Und ich habe erstmal Realschule gemacht, wie mein Bruder auch. Mein Bruder ist dann sehr in die Fußstapfen meiner Eltern getreten und hat eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Und ich habe nach der Realschule, also ich weiß noch sehr genau, also 10. Klasse, also ich habe früher nicht so sehr kapiert, dass ich in der Realschule meistens die klügste Person im Raum war, Lehrer inklusive. Das war mir damals nicht klar. Ich habe einfach gedacht, das ist ein bisschen komisch alles für mich. Und ich habe das meiste immer schon, ich war ein interessiertes Kind, ich habe Wissensbücher gelesen, PM, also PM-Magazin von meinem Vater bekommen und so. Mein Vater hat eine spannende Regel übrigens für alle, die da draußen die Kinder haben, die habe ich auch mit meinen Kindern eingeführt. Mein Vater hat gesagt, wenn Buchstaben drin sind, bezahlt das. Ist egal, ob Comic oder Buch oder Sachbuch oder teure Enzyklopädie, wenn man da drin lesen kann, dann wird es bezahlt. Und das fand ich ziemlich spannend auch für, ne, also gerade zwei Krankenpfleger, so viel Geld hatten die nicht, aber das war okay. Ich weiß nicht, ob es eine Selbstrechtfertigung für meinen Vater war, seine Comicsammlung voranzutreiben, aber am Ende war es auch tatsächlich spannend zu sagen, hey, ich habe ganz schön viel Bildung erhalten, vor allem mein Vater auch. Mein Vater wusste nicht alles, hat auch nicht so getan, als ob. Aber er hat gesagt, wenn mich was interessiert, dann findet er raus, und das ohne Internet, ja, dann findet er raus, wie das geht, und hat nachgeschlagen und mir aus Enzyklopädien Sachen kopiert. Wenn ich Fragen hatte, mein Vater versucht, die zu beantworten, war aber auch cool damit, wenn er das nicht direkt kann. Und es hat in mir sehr diesen Stein angelegt von Fragen ist gut, Antworten ist auch gut, noch besser ist zu sagen, I don't know, let's find out. Und das war wirklich ein ziemlich cooler Spirit, den ich auch von meinem Vater bekommen habe. Gleichzeitig waren meine Eltern sehr körperlich, also wir haben gebubelt, gerauft, gefangen gespielt. Und mein Vater später, als ich älter wurde, mein Vater hat Judo gemacht und ich dann auch und dann später Taekwondo. Und mein Vater und ich, wir haben unsere Konflikte, die wir hatten, als ich Jugendlicher war, und die hatten wir schon viele. Wir haben die auf der Matte gelassen irgendwann mit 17, 18, 19, so, da hat mein Vater so, das war richtig geil, ja, wir hatten meine Freunde dabei und dann haben wir dann Matten unten im Hobbykeller aufgebaut und dann haben wir halt da Randori gemacht, also uns im Prinzip strukturell geprügelt und mein Vater mit dabei, das war super.
Zum Kämpfen kommen wir noch, ich möchte nichts vorwegnehmen.
Warte, ich muss jetzt die eine Frage, ich sehe, du willst mir neu reinwerfen, aber ich habe die Frage gar nicht beantwortet.
Da müssen wir aufpassen. Liebe Zuhörer, er redet und redet,
es ist so
spannend. Es ist spannend.
Münze rein, am Arm ziehen, Ronlo kommt raus. Also die, das ist so. Was du gefragt hast, also ich habe den Realschule dann gemacht. Und ich habe nach der Realschulprüfung, ich bin aus der Matheprüfung Realschule rausgelaufen nach 45 Minuten. Da hat mir der Lehrer gesagt, hey, wenn du aufs Klo gehst, musst du die Prüfung nicht abgeben. Ich habe gesagt, ich bin fertig. Und dann bin ich in die Stadt gelaufen und habe original, mein Gefühl war, ey, dafür haben die mich 10 Jahre zur Schule geschickt, das kann es nicht sein.
Und dann ja, was hattest du für eine Note?
Im Realschulabschluss?
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ich hatte einen 1,6er Schnitt. 9. Klasse war es noch so 2,5 und 10. Klasse war es sehr gut, weil ich viele Referate gehalten habe in dem Jahr.
Was hast du dann für ein IQ?
Puh, who cares?
Interessiert dich nicht. Aber du bezeichnest dich als schlau.
Ich bin nicht dumm. Also das ist auf jeden Fall so. Ich glaube aber gar nicht, dass, also G-Faktor-Intelligenz ist ein sehr schwieriges wissenschaftliches Thema. Können wir nachher nochmal drauf kommen. weil wir können das nur indirekt messen. Es gibt keinen sehr guten direkten Messtest dafür. Es sind alles Fähigkeiten. Ne? Aber wenn wir die G-Faktor-Intelligenz anschauen wollen, ich habe da auch in der Testung in der Uni mich für interessiert, wir haben da Sachen gemacht. Aber das ist alles ein ganz schwieriges Feld, also Psychometrik im Allgemeinen, Intelligenzmetrik auch. Was ich sagen würde ist, ich glaube nicht, dass mein Prozessor insgesamt leistungsstärker ist, aber es ist customized Linux und nicht clunky Windows 95 drauf. Ja. Und die Software, also die Erfahrungen und die Art des Umgangs mit sich, das kohärente, connectete, da ist schon wo ich es geschafft habe, Entscheidungen zu treffen, die mir mehr Möglichkeiten geboten haben später im Leben. Ja. Aber Schulbildung hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Also wir wissen das.
Ein
ja, das
schöner Vergleich. Jetzt bist du gerade von der Realschulprüfung raus in die Straße und hast dir gedacht.
Das war es nicht, ja. Ja. Und dann habe ich 2 Entscheidungen getroffen. Eine, die ich, glaube ich, public noch nie gesagt habe. Ich wollte dann von zu Hause weglaufen. Ich habe Sommerferienjobs gemacht und gedacht, wisst ihr was, ich gehe gar nicht zur Schule, sondern ich wollte den großen Zimmermannsnagel nehmen, Datum und meinen Namen draufschneiden, in den Bolzplatz reinnageln, mich auf dem Kreis drehen und dann in die Richtung laufen und 2 Jahre mal schauen, wo es mich hintreibt. Mit damals 2000 Mark im Gepäck, Klappmesser und meinem Preisepass. Das war eigentlich mein Wunsch. Und fake, aber das kannst du deinen Eltern nicht erzählen. Also, Vater war ein bisschen durchgedreht, glaube ich. Und was ich dann aber fake gemacht habe, ist mich für eine weiterführende Schule anmelden. Ernährungswissenschaftliches Gymnasium in Freudenstadt. Und dann witzige Geschichte, willst du ja Lebensgeschichten hören? Ich habe mein ganzes Geld abgehoben, in Horb auf der Bank. Habe das in eine Tüte gemacht und mir ein Buch gekauft und habe meine Schultasche noch dabei gehabt. Mein letzter Schultag, ja. Und bin wie immer oft auf dem Weg nach Hause im Bus eingeschlafen. der vorhin über so einen Bahnübergang bin raufgehoppelt und, oh, ich muss aufstehen und habe im Reflex aus Jahren Training meine Schultasche gepackt und nicht diese Tüte. Die habe ich nicht realisiert. Und das heißt, das ganze Geld war in der Tüte drin. Übrigens, die beiden Bücher habe ich vom Fundbüro wiedergekriegt, das Bargeld war weg. Und da habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich jetzt auf diese weiterführende Schule. Und ich habe dann Leuten später, die mich gefragt haben, wo mein Feriengeld ist, habe ich gesagt, ein Freund von mir hat so Aktienkram gemacht. Ich habe dann gesagt, ich habe mich verzockt, aber in Wirklichkeit habe ich die scheiß Tüte im Bus liegen lassen und habe es niemandem erzählen wollen. Und dann habe ich halt beschlossen, dann mache ich es jetzt halt so, ja. Und das ist krass, wenn ich heute drauf gucke, wie dieser Fluchtimpuls, ich habe nie realisiert, wie viel das gar nicht nur eine Flucht war von meinen Eltern, die wirklich okay sind. Also ich hatte eine schwierige Jugend mit denen, aber nicht, weil die jetzt was falsch gemacht haben. Die waren echt normale Typen und wirklich gut drauf und weißt du, keine schlimmen Sachen mit meinen Eltern irgendwie erlebt. Ja, die waren nicht gewalttätig, die waren ein bisschen schwierig miteinander manchmal, aber das sind aufrechte, normale Leute. Aber in mir drin war schon die ganze Zeit was am Wachsen, was mich erstmal in den Weglaufen vor der Lokalität gebracht hat. Aber eigentlich kann ich heute sagen, eigentlich habe ich versucht, vor mir selber wegzukommen. Und das ist auch für alle Leute da draußen, wenn die Jugendliche aufzieht und die haben diese Gedanken weg und ich muss auf Reisen gehen. Das ist eine spannende Frage. Wohin wollen die oder von was wollen die weg? Also was ist Push und Pull bei denen? Und heute, wenn ich Jugendliche coach, bin ich häufig der Erste, der zum Kern durchdringt mit denen, weil ich nicht auf die Handlung gucke, sondern ich gucke immer auf die Story dahinter. Warum willst du das? Und wenn ein Jugendlicher kapiert, der versucht, vor sich selber wegzulaufen und dann kapiert, der nimmt sich überall hin mit. Jeder Kontext, in der geht, der wird immer dabei sein. Das heißt, wenn du mit dir eine scheiß Beziehung hast, du kommst da nicht raus, außer du bringst dich um und das ist wirklich keine Option, ja. Und das heißt, es ist so, selbst dann, wer weiß, ja, ob du die letzten Minuten da liegst und dann von dir selber ausgelacht wirst. Also du kommst aus jeder anderen Beziehung, aus jedem anderen Kontext, kannst du weglaufen, vor dir selber halt verdammt nochmal nicht. Und das habe ich damals natürlich überhaupt nicht kapiert und in diesen Impulsen merke ich das. Aber wie gesagt, dann bin ich auf diese, ja, weiter von der Schule gegangen und hatte dann die beste Zeit meiner Schulzeit. Also diese 3 Jahre ernährungswissenschaftliches Gymnasium, Shoutout für alle Leute von der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt. Auch die Lehrkräfte, die unter mir gelitten haben, die Kollegen und aber auch die Mitschülerinnen, falls ihr mich hört, waren hauptsächlich Frauen dort. Ich hatte dort die beste Zeit meiner Schulzeit, am wenigsten Gewalt. Am wenigsten große Schwierigkeiten, am meisten Bildung wirklich bekommen. Ja, weil diese Realschule, wo ich war übrigens, das habe ich heute auch, du bist der Lehrkraft, ich wusste nicht, dass das Brennpunkt war. Aber wir hatten ein Drittel Nazis, ein Drittel Türken, ein Drittel Frauen und dann noch mich Idiot. Ja. Und ich, da war jede Woche Gewalt. Ja.
Ich würde gerne nochmal einhaken. Du sagst, Flucht ist oft Flucht vor sich selbst. Jetzt stell mir mal vor.
Fast immer, wenn es keine krassen externen Faktoren gibt, ja.
Was war es bei dir damals? Jetzt stell mir mal vor, du wärst dein eigener Vater gewesen.
Sag mal lieber mein eigener Coach. Weil okay. Also als Vater steckt man tiefer drin, als man denkt. Ja? Okay. Ich habe ja selber 2 Kinder und ich möchte auch meinen Eltern nicht indirekten Vorwurf machen. Wenn man es als Vater schafft, Coach für sein Kind zu sein, hat man sehr intelligente, sehr gute Sachen gemacht, die man von einem normalen Menschen nicht verlangen kann. Ja.
Jetzt, deiner Familie kommen wir später auch noch, aber was hättest du gebraucht, um ja im System zu funktionieren? Denn anscheinend hattest du mit den Lehrern Probleme, teilweise mit der Family Probleme, teilweise mit den Mitschülern Probleme. Woran lag's? Und was hättest du dir mitgegeben?
Also, okay, Diagnostik. Multifacetäre Probleme. Wenn du fragst, mit wem hast du Probleme an der Schule? Und ich sage, ja, ein bisschen mit den Lehrern. Wobei, mit den Lehrern war ich sehr freundlich, war immer höflich mit denen, aber ich war sehr herausfordernd für die. Also, mich zu unterrichten war gleichzeitig sehr schön, weil ich viel Beiträge geliefert habe und gleichzeitig hat es auch auf die Fresse gegeben. Ja, also, ich war frech und herausfordernd bei gleichzeitiger Höflichkeit. Aber ich habe ein paar Konflikte mit Lehrkräften gehabt. Viele Konflikte mit Mitschülern. Viele Konflikte mit Schülern aus anderen Klassen, viele Fairness-Sachen, Sportsachen, dann viele Konflikte auch mit meinen Eltern. Und wenn du von außen auf so ein System guckst, musst du irgendwann schon sagen, hey, so ein System, Sprenger wird man halt sagen, weil ich habe das System nicht gesprengt, ich habe das ganz gut irgendwie mich durchlawinert. So jemand um den herum das System ihm immer wieder vorkommt wie das Problem, der ist es wahrscheinlich schon auch irgendwie selber. Und das heißt, was wir sehen, ist jemand, der in sich drin schon in der Lage ist, ganz komplexe Fragen über sich zu stellen, die er mit niemandem besprechen kann und der aber viel zu weit weg ist davon, auch nur mal temporäre Antworten dafür zu finden oder zuzulassen und gleichzeitig in einer Art von Selbstschutz dann ans Ende dieses Weges springt, anstatt den zu gehen und behauptet, dass er weiß, wer er ist. Ich war sehr selbstbewusst als Jugendlicher bei gleichzeitig eigentlich vollständig nicht vorhandener Persönlichkeitsstruktur. Ich war sehr inkonsistent in mir und gleichzeitig aber sehr, sehr selbstbewusst im Auftreten. Ich konnte frei sprechen, ich hatte den Mut, vor Leuten zu reden, ich hatte den Mut, Zivilcourage in Gewaltkonflikte reinzugehen. Und es ist ganz viel da, wo die Leute nicht dahinter gucken konnten, wie viel Unsicherheit und Zerstörung da dahinter war und wie schlecht bestellt es eigentlich um mich war. Also ich kann heute aus meinen Aufzeichnungen, Gedichten, ich kann dir sagen, dass ich mit 16, 17 schon durchaus regelmäßig suizidale Gedanken hatte. Die hättest du mich gefragt, ich nett hätte aussprechen können. Ich hätte dir nicht sagen können, doch, das stimmt. Ich wusste das nicht, das war in meinem Kopf wie getrennt. Ja, da können wir nachher nochmal über, warum ich schreibe und was das macht, so reden, was meine Frau da für eine witzige Perspektive drauf hat. Und warum es für Freunde ganz schwierig ist, meine Bücher zu lesen. Aber es ist tatsächlich so, ich war damals ganz schön verloren. Und die Schule hat mir außer Wissen und Sozialraum und diese ganz normalen Experimente, denen man sich da halt aussetzt, nicht viel geboten. Und die große Verlorenheit in mir drin, die ich die ganze Zeit auch schmerzhaft gespürt habe. Ich konnte der keinen Raum geben und ich hatte keine Sprache für die und ich hatte keine Struktur, die mir anzuschauen. Ich hatte auch niemanden, der da wirklich reinkommt. Ich hatte eine Rallye-Lehrerin, die Frau Heimann, die hat kapiert, dass in mir viel los ist, aber die fand das eher auch gut und es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, komm, ey, Tobias, wir machen mal so. Was ich gebraucht hätte, wäre Schufa Glück, um ehrlich gesagt. Ich hatte den strukturierten Raum in der Schule gehabt, wo ich das Thema gewesen wäre. Und in der Oberstufe hatte ich einen Ethiklehrer, der war super, der hat mich inspiriert, auch Lehrer zu werden, weil ich gesehen habe, dass der hat uns nicht herausgefordert, das zu wissen, der hat uns herausgefordert, das herauszufinden, wer wir sind. Und der war okay damit, dass wir nicht fertig haben mit den Antworten. Das war auch ein richtiger brutaler, großer Typ und ich fand den super irgendwie, weil alle ein bisschen Angst vor dem hatten, das hat mich angesext an dem, der Herr Seitz. Geiler Typ, ich habe über den Abi-Zeitungsartikel geschrieben, der hieß Sides Today. und da ist die Kernaussage, das habe ich mal als Brief geschrieben, ich bin immer zu spät zur Schule gekommen, immer zu spät, jeden Morgen zu spät aufgestanden. Was übrigens witzigerweise auch ein kleiner Indikator ist für eine depressive Erkrankung, erst mal nicht aus dem Bett kommt. Also muss es nicht sein, aber kann es sein. Und dann tatsächlich, also immer spät, immer unmotiviert. Und ich bin immer zum Bus gerannt, aber mittwochs morgens bin ich am schnellsten gerannt, weil ich wirklich, wirklich Ethik nicht verpassen wollte. Das war wirklich geil bei dem. Und so war das tatsächlich, also es gab Lehrkräfte, die hätten die Kraft gehabt, auch eine Grundschule, der Duga, die hätten die Kraft gehabt, zu mir durchzudringen, wenn sie gewusst hätten, was sie tun sollen. Und die hatten auch keine Sprache und keine Fragen dafür. Ja? Die konnten so spüren, da ist jemand, die konnten mir einen Kontakt anbieten, der aber sehr, auch doch wieder dann auf ihre schöne und auch tiefe Art, aber eingeschränkt war auf die Oberflächlichkeit der Lehrer-Schüler-Interaktion. Und die hatten die Sprache und die Skills und den und auch vielleicht den Mut nicht, so persönlich zu werden. Und gleichzeitig sind wir dann vor der Glotze gesessen und haben Club der Toten Dichter und Der Mann ohne Gesicht. Und das sind so Filme, wo die Lehrkräfte diese Grenze brechen, dafür vom System bestraft werden, aber alle Zuschauer wissen, die sind der Held. Und ich denke heute, Leute, warum könnt ihr euren Vorbildern nicht so viel Platz in eurem Kopf einräumen, dass ihr kapiert, das, was die machen, das kannst du auch, musst nur auch mutig genug sein. Und so einen hätte ich gebraucht, einen Mentor, jemanden, der mich auf meinen Arsch setzt und mir gleichzeitig sagt, wie großartig und wie fucking dämlich ich bin. Das hätte ich gebraucht.
Aber das Abitur hast du bestanden.
Easy, ja.
Und dann hast du eigentlich den Mentorenweg eingeschlagen. Du hast Lehramt studiert für Germanistik und Mathematik.
Korrekt, ja. Also als mich in der 11. Klasse jemand gefragt hat, was mein Berufswunsch ist, habe ich gesagt, weiß noch nicht, Autor, Terrorist oder Politiker. Und dann habe ich, schon Wissenschaftler, nicht Politiker, Autor, Terrorist oder Wissenschaftler. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Lehramt liegt ganz, ganz genau in der Mitte.
Ja, perfekt. So,
Geschichten erzählen, irgendwie Wissenschaft und, haben, aber auch gleichzeitig Terror.
Und dann durchgezogen und dann steht man da dort und man zerreißt alles und sagt, ich mache Freiberufler.
Also um das Narrativ zu verstehen, musste ich nochmal klammern. Ich wollte weglaufen von zu Hause. Dann habe ich mehr oder minder meine Alibi durchgezogen und Abitur gemacht. Und während der Abiturzeit habe ich gemerkt, dass in der Schule auch schön sein kann. Das war das erste Mal, die Realschule war wirklich scheiße. Also ich kann das heute, also gab es ein paar gute Momente, aber im Großen und Ganzen, hey, ich bin an den Orten, ich muss dann immer zurückkehren, auch da in diese Realschule noch. Ich habe da hauptsächlich Gewalterinnerungen dran und wirklich ein ganz beschissenes Gefühl für, was da läuft. Ich weiß gar nicht, wie viel davon, von dem, was ich subtil noch wahrgenommen habe, auch real war. Aber am Gymnasium dort habe ich eigentlich tatsächlich eine funktionierende Schule erlebt. Und auch irgendwie, klar, da war auch vieles schwierig für mich, auch fachlich. Da gibt es wilde Geschichten, von denen die Lehrer auch später noch erzählt haben. Also die meisten Lehrkräfte werden sich an mich erinnern, gerade in Mathe und Chemie. Ich wollte eigentlich Chemiker werden. Meine Chemielehrerin ist negativ dafür verantwortlich, dass ich gesagt habe, das war's jetzt. Aber mein, also Mathe, Interesse an logischem Denken, gleichzeitig Interesse an Literatur und Sprache und mit Widerständen. Also ich hatte einen guten Mathelehrer und einen schlechten. Ich hatte eine gute Deutschlehrerin und eine schlechte. Und dann zu merken bei den guten Lehrern, konnte man so aufblühen mit dem, was man wollte. Auch innerhalb vom Unterricht, die haben sich interessiert, die haben einen gut bei der Stange gehalten. Dann habe ich gemerkt, ich möchte das besser machen, wie die, die mir es schlecht vorgemacht haben, und ich möchte es mindestens genauso gut machen, wie die inspirierenden Beispiele, die ich hatte. Und übrigens, da können wir nachher mal drüber reden. Ich hatte gerade ein total schönes Gespräch mit einer Frau aus Erfurt, die die Lehrerin ist und an dem Gymnasium war, wo der Amoklauf war. Da will ich kurz einen Fakt mit reinbringen. Aus der Generation dort sind mehr Leute Lehrer geworden an der Schule, wie sonst normal. Also an dem Gutenberg-Gymnasium sind.
Ach, die
sind,
damals, ja, ja. Also, die damals bei dem Amoklauf Schüler waren, sind jetzt mehr Lehrer.
Wir sind mehr, also wenn du siehst, wie viele Leute werden, wie viel Prozent werden Lehrkräfte, gibt es so ein bisschen so einen Schnitt, ja. Weiß nicht genau, wo der liegt dort, aber die hat mir das jetzt erzählt, dass ich sie gefragt habe. Sie sagt, es sind mehr Menschen Lehrer geworden oder in Lehrberuf gegangen.
Wundert mich jetzt, weil eigentlich, ganz ehrlich, nach so einem Ereignis habe ich ein Trauma.
Ja, genau, aber mich wundert es nicht, weil wir haben als Menschen auch den Wunsch, diese Geschichte anders weiterzuerzählen. Das ist das Interessante, warum ist Harry Potter so erfolgreich? Weil Schule was ist, was alle erleben, und Magie was ist, was alle wollen. Und das heißt, diese magische, fantastische Heldenwelt und Heldenreise in diesem Schulkontext, die macht es für fast alle Menschen auf der Welt appealing. Und diese Idee von zu kapieren, was ist Feuerzangenbowle, was ist schrecklich an meinen Lehrern, was ist großartig, was ist schön an Schule und was ist furchtbar daran? Also ich meine, da gibt es einen Reiz zu sagen, ich mache das besser. Ich habe eine nicht leibliche Schwester, und die kommt auch aus einer ganz furchtbaren Familie. Und die hat mit 16 beschlossen, sobald ich da raus kann, suche ich mir einen Mann, ich mache 5 Kinder, ich zeige, dass Familie gut gehen kann. Also dieser den Gegenbeweis führen, das ist was uns Menschen auch schon umtreibt. Und
stimmt, aber trotzdem,
das war bei mir auch so,
gibt es viele Kinder, die sagen, ich werde mal nicht so wie meine Eltern, und dann werden sie ganz genauso.
Ja, Vorsicht, weil wir keine Sprache haben zu beschreiben, was wir wollen in uns. Wir haben für unsere Persönlichkeit wenig Strukturen. Da kommen wir jetzt langsam zu meinem Kernthema, ja. Man sieht es historiell auch aufgeladen. Also das Narrativ funktioniert auch in meiner persönlichen Geschichte. Was mir gefehlt hat, war ein Fach, ein Ort, eine Beschäftigung mit mir selbst, die nicht ESO, nicht Sport, nicht Gewalt, sondern einfach die irgendwo ist. Wer bist du eigentlich? Und was macht dich aus? Und können wir dir dafür Sprache geben, die deine ist? Und kannst du deine Geschichte und deine Bauteile erzählen und dann auch sinnvoll weitererzählen? Und das ist für mich schon so, wenn du dir das anguckst, die Verlorenheit kommt daher und auch die Hilflosigkeit der Lehrkräfte und auch die Hilflosigkeit der Kameraden. Ja, also ich meine, ich habe mich dann früh angefangen, um Menschen zu kümmern. Ich hatte eine essgestörte Klassenkameradin, um die ich mich gekümmert hatte. Ich hatte Menschen, die ja Beziehungen beendet hatten, um die ich mich gekümmert hatte. Ich hatte einen suizidalen Schulkameraden aus der Nachbarschule, um den ich mich gekümmert hatte, weil ich immer verstanden habe, das Problem, was die haben, das kenne ich. Und wenn ich denen helfen kann, das zu lösen, vielleicht kriege ich Schlüssel zu meinem eigenen. Und das war immer der Wunsch. Und der treibt auch an, zu sagen, ich will das besser machen.
Ja. War das der Grund, weshalb du damals dort gestanden bist und alles zerrissen hast?
Also ja, also der Grund war Depressionen. Aber das ist ganz abgefahren zu verstehen. Also nochmal, die Entscheidung fürs Lehramtsstudium ist, ich will es besser machen und ich bin genötigt, mein Leben, das nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, weil ich meinen Beutel im Bus habe liegen lassen, irgendwie weiterzuführen, und ich will jetzt will ich doch wieder weglaufen. Also wohin gehe ich studieren? Nach Heidelberg. Ich will mit meinem besten Freund in der WG leben, weil ich eigentlich nicht in der WG leben will und der auch nicht, weil wir wollen es mal probieren. Und dann ist es auch schief gegangen, weil der dann eine Freundin hatte und ich wollte, dass er in der WG lebt, und dann verrückte Storys. Ja, aber Heidelberg war dann eine Stadt, in der ich gemerkt habe, ich kann irgendwas passt da für mich, und ich bin dann dort geblieben. Und dann muss man sagen, das klingt tatsächlich ehrlich und gut studiert und dann meine Scheine durchgerissen, aber das ist die falsche Story. Die Story ist 17 Fachsemester in 4 unterschiedlichen Fächern, um 13 oder 14 Scheine zu sammeln. Und wenn du hinter diese Story guckst und verstehst, ich habe im Schnitt weniger wie einen Schein pro Semester gemacht.
Ich sage jetzt mal nichts.
Ja? Naja, aber dann musst du verstehen, ich bin ein ordentlicher Student.
Aber wie hast du dir die Kohle für Studieren verdient? Das kostet ja Geld. Hallo, ein Schein ist sowas wie eine Vorlesung.
Ja, ist sowas wie ein Jahr lang Kosten, ja. Also mein Vater und ich, wir hatten einen ziemlich coolen Deal. Mein Vater hat ein Gerechtigkeitsding, der hat gesagt, er kann mir kein Geld geben, das er meinem Bruder nicht auch gibt, was ich verstehen kann. Mein Bruder war zum Zeitpunkt schon berufstätig als Krankenpfleger. Mein Vater hat ganz klar gesagt, hey, wenn ich dir das Studium schenke, dann muss ich deinem Bruder auch das Geld geben, das kann ich mir nicht leisten. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, das musst du auch gar nicht, ich möchte mir das leihen, das Geld. Auch schon wieder in einem Anflug von, ich brauche verbindliche Aufgaben so. Naja, und dann hat mein Vater gesagt, pass auf, wir machen das so, ich zahle dir die Wohnung, dann hast du ein Dach über dem Kopf und den Rest machst du selber. Das war so, was wir zusammen ausgehandelt haben. Und ich habe gesagt, wenn er in Ruhestand geht, zahle ich das Geld in halben Raten wieder zurück, dann ist seine Rente besser und ich habe dieses Studium, ja. So, und das war der Deal.
Ein guter Deal.
Ein guter Deal. Ja, mein Vater hat sich natürlich nicht an den gehalten, der Arsch, aber er ist immer, mein Vater war immer schlechterin, sich an Deals zu halten, die von mir verlangen, dass ich was zurückgebe, was übrigens keine gute Idee ist. Alle Leute, die Kinder erziehen, wenn die sich Geld von euch leihen, die müssen das zurückzahlen. Du kannst ihnen an Weihnachten das alles wieder schenken in einem anderen Kontext, aber Kinder müssen das erleben. Wenn ich zu dir sage, kann ich Geld haben, ist das was anderes, wie wenn ich sage, kannst du mir Geld leihen. Wenn ich auf eine Party will und ich brauche 20 Mark und ich sage, kann ich die haben, dann frage ich dich nach Geld. Wenn ich sage, kann ich die leihen, möchte ich wissen, ob du meine Bank sein kannst. Und wenn du mir nicht beibringst, das zurückzuzahlen, dann können wir nachher mal schauen, wie meine Steuererklärungszeit gelaufen ist. Ja, also man muss Kindern lernen, die müssen lernen, dass geliehen heißt, es wird zurückgezahlt. Und du musst ihnen das auch gönnen, weil dann verdienen die sich das. Ja, aber anderes Thema.
Aber würdest du die Kinder dann an der kurzen Leine halten? Oder
Meine Kinder sind nicht an der kurzen Leine, aber die kennen den Unterschied zwischen, Papa, ich will mir das Playmobil kaufen, ich habe 20 Euro zu wenig. Und ich sage, hey, cool, ich finde das Playmobil auch cool, ich zahle das oben drauf und das ist dann deins, aber ich mag das dir gerne schenken. Ist was ganz anderes wie, ja, was willst du machen? Der sagt, ja, kann ich mir 20 Euro von dir leihen? Ich sage, ja, klar. Aber du musst sie mit zu Hause zurückzahlen aus deinem Beutel oder wenn du das nicht im Beutel hast, musst du es dir verdienen. Ja? Weil das eine, die fragen ja nach was eine Gegenleistung von ihnen erfordert. Die wollen, dass es ganz ihres ist. Und das ist, wenn du einen Teil davon schenkst, manchmal gar nicht der Fall.
Wie alt sind deine Kinder?
Jetzt gerade 13 und 11. Also meine Tochter ist 13.
Die verstehen das.
Ja. Ah, die haben das auch schon mit 5 verstanden.
Ach, tatsächlich?
Ja, ganz klar. Da waren nur die Summen andere.
Ja, genau. Aber ich komme wieder zu deinem Studium zurück.
Ja, pass auf, das wollte ich ja eigentlich sagen. Also ich komme auch dahin zurück. Was habe ich gemacht mit meiner Zeit? Ja, also Beziehungen gegen die Wand gefahren, Theater gespielt, nochmal eine Beziehung gegen die Wand gefahren, nicht in die Vorlesung gegangen, um in diesen nicht funktionierenden Beziehungen noch eine schönere Zeit zu haben, solange die noch laufen. Abhängig sein von der Zuneigung von Frauen, abhängig sein von dem Applaus anderer, zu Hause in meiner Wohnung sitzen und den Computerspiel abstürzen und 3 Tage die Zeit vergessen, kochen lernen, weil ich das geil fand. Den geringsten Teil meiner Zeit bin ich in die Uni gegangen. Und heute würde ich auf mein eigenes Verhalten schauen und ich könnte heute mit Sicherheit sagen, hey, setz dich mal mit mir hin, Mann. Wie oft bist du traurig, Alter? Ich würde das heute direkt fragen können aus meiner eigenen Vita. Und ich konnte es mich damals nicht mal selber fragen. Ich habe nicht hingeguckt, ich habe weggeguckt, weil ich keine Sprache
hatte. Wenn du gesagt hättest, überhaupt nicht, alles cool, ich habe gerade eine Freundin, ich zock, was laberst du? Du kommst doch an mir gar nicht ran.
Ja, ja, das denken die Kinder immer, aber die erzählen dir, also die zeigen dir gleichzeitig das ja sehr, sehr gut. Und dann stellt man, also heute als Coach, mit meiner heutigen Ausbildung, ich hätte mich in 4 Fragen. Und ich bin clever gewesen, aber das ist...
Die würden mich jetzt interessieren. Ich bin jetzt du. Machen wir einen Rollenchange?
Nee, pass auf. Da haben wir morgen die Weiterbildung dazu. Ich sag
der
dir
Podcast
das ganz klar.
Erscheint erst, keine Ahnung wann.
Nein, pass auf. Das geht nicht darum, dass ich da... Das ist wichtig, das zu verstehen, sage ich morgen in der Weiterbildung ist. Ich glaube, ich hörte dich in 5 Fragen, aber ich weiß nicht in welchen. Ah. Weil ich erst nach der ersten Frage und deiner ersten Antwort den nächsten Gauge kriege. Was ist das Storytelling? Wenn ich die Story schon kenne, brauche ich sie nicht erzählen. Dann habe ich behauptet, dass ich weiß, wie es geht. Dann bin ich nicht mehr beim Menschen. Dann bin ich in irgendeinem scheiß Manual. 5 Sätze, die deine Frauen, die dein Beziehungsleben besser machen. 7 Sätze, die dein inneres Kind befriedigen. Das ist alles scheiße. Menschen brauchen eine Erzählung, die entsteht. Die müssen das auch leben dürfen. Und das ist in einer Beziehung immer so.
Wer hat dir das dann gelernt?
Also Hardcore, das klingt jetzt so, aber ich mir selber, das ist aus meinen Fehlversuchen. Also mein Leben ist schon ein großer Fehlversuch. Aber aus dem Fehlversuch habe ich iterativ gelernt. Und aus diesem Fehlversuch habe ich iterativ was gelernt, was ich heute unterrichten kann. Und was dafür sorgt, dass die Menschen, die bei mir Weiterbildung machen, jetzt für diese Kids da sein können, die ich gewesen wäre.
Beißt du dich dann nicht in den Hintern, wenn du an deine zweite, erste Beziehung zurückdenkst, dass du denkst, Mensch, wäre ich halt damals so schlau gewesen, dann wäre mir die vielleicht geblieben und ich hätte jetzt das Supermodel an meiner Seite oder so. Supermodel.
Also ich bin echt sehr zufrieden mit meiner Frau. Es ist die erste nicht psychisch erkrankte Frau, in die ich mich verliebt habe. Also stimmt nicht, also ich habe mich schon davor einmal in eine nicht psychisch kranke Frau verliebt, die auch sehr klug war und mich relativ bald wieder verlassen hat. Schaut dort Frau Dr. Flach. Aber es ist tatsächlich, für mich ist es schon so zu verstehen, diese Beziehungen waren auch alle nicht gesund, in denen ich war. Die waren auch alle Versatzverhalten oder Ersatzverhalten. Und die haben auch alle nicht viel Land gesehen, auch wenn das waren tolle Frauen ist. Also ich versuche das gerade zu sagen, mir fehlt da auch gerade die Sprache. Wenn ich damals so schlau gewesen wäre wie jetzt, wären wir wahrscheinlich entweder nicht verliebt gewesen oder es wäre kein Verhältnis auf Augenhöhe gewesen. Ich finde es schade, dass ich manchen von den Frauen wehgetan habe und manche mir, das ist aber okay. Aber es ist schade, dass es dieses Drama der Jugend hatte. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dieser lange Fehlversuch, der auch jetzt noch gar nicht so lange in was gemündet hat, was funktioniert für mich, der ist schon notwendig für meine Geschichte. Und sich anders zu wünschen, heißt, im Bett zu liegen und nach hinten zu schauen, statt nach vorne. Und wenn ich nach hinten schaue und meine Geschichte jetzt zusammensammle, wie du es mir gerade auch ermöglichst zu tun, dann ist es okay. Aber mit dem Rückspiegel Auto zu fahren ist dann ganz schlecht. Also im Rückspiegel zu schauen die ganze Zeit, um den Verkehr zu checken, super. Aber zum Fahren ist schlechtes Verhalten. Das heißt auch in der Story, kapier, wo die beginnt und wie die gelaufen ist. Versuch sie nicht anders zu wollen, weil sie ist bereits so, wie sie ist. Die spannende Frage ist, da bist du jetzt angekommen. Wie erzählst du von hier aus weiter? Und das heißt, wenn ich zurückgucke, ich würde meinem 17-jährigen Ich schon gerne Sachen sagen, aber ich hätte Angst, dass das mein 43-jähriges Ich versaut. Ja, also der muss jetzt diesen Weg halt erstmal machen gerade. Ja.
Aber ich spreche bestimmt jetzt vielen Jugendlichen aus der Seele, vielleicht auch ein paar Älteren, die sagen, Mensch, die wäre es damals gewesen und die wirklich sehr gerne in den Rückspiegel schauen und sagen, ich habe damals wirklich Scheiße gebaut, hätte ich halt damals nicht. Was sagst du diesen Menschen?
Nimm einen Hammer und schlag den Spiegel kaputt. Also dieses, was du gerade sagst, ist, mit dem Leben, das du lebst, ein zweites Leben im Kopf zu behalten, das was wäre, wenn es. Und das heißt, du zweifelst. Also du bist auf deinem Weg und denkst, wie wäre der andere gewesen. Das ist der Terror der Zeit bei den Menschen, dass sie denken, all diese Möglichkeiten wären für sie da gewesen. Das ist der Appeal von Kopenhagener Modell der Quantenphysik. Alles ist möglich irgendwo in irgendeiner Welt. Ich sage Bullshit. Du bist hier. Und wenn du wirksam sein willst und wenn du irgendeine Form von Glück empfinden willst, wenn du irgendwas machen willst mit deinem Leben, was nett scheiße ist im Zurückgucken, dann guck nicht jetzt zurück, sondern dann, wenn du was gemacht hast, auf das es sich lohnt, zurückzugucken. Schau auf die Beziehungen von damals und wer der Typ, bei dem die geblieben wäre. Und dann können wir darüber reden, wie der nächste Schritt ist in der Beziehung. Und dann würde ich dich erstmal fragen, bist du gerade in der Beziehung? Ja, aber mit einer, die nicht so cool ist, sage ich, Bullshit, Alter. Mach deine Beziehung zur besten, die du führen kannst. Mach nicht an deiner Partnerin fest, wie scheiße es ist. Mach's an dir fest, was du anders machen kannst. Und wenn sich dann von dir wegführt, dann hast du einen guten Grund, dich zu trennen. Und wenn sich zu dir hinführt, dann sei froh für die Aufgaben, die deine Partnerin mitgebracht hat. Schau nicht zurück, außer zum Spaß, ja, und zum Lernen. Das ist Geschichte, ist eine tolle Wissenschaft. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen die Geschichte verstehen, um in der Gegenwart mehr Kompetenzen zu erlangen und um zu wissen, wie es läuft. Das ist was Tolles. Aber aus dem Reenactment-Hobby einen Lifestyle zu machen und zu tun, als wäre man im 13. Jahrhundert gefangen im Kopf, ist Blödsinn, da wird man nicht fähig. Und es ist in der eigenen Geschichte noch viel schlimmer.
Darf ich provokant sein?
Na klar.
Aber da gibt es immer noch ein Wort mit 5 Buchstaben. Liebe.
Ja, klar.
Und wenn man an der Ex-Partnerin, Partner, egal was hängt, dann ist das alles ganz leicht gekocht, wenn ich da einfach nicht von dem Rückspiegel loskomme.
Warum kommst du nicht vor dem Rückspiegel? Also, okay, es gibt eine provokante Rückantwort darauf. Ja. Und die ist, wenn du deine Gegenwart versauen willst, dann überleg dir, wie schön es früher war. Das ist ein guter Moment, das kannst du machen. Damit gibst du Macht ab an was wäre, wenn. Dann bist du ganz hier, wie heißt der, T.S. Eliot, ja? A foot falls echo down the path I never took towards the door I never opened. Es ist in unserer Erinnerung dieses Gefühl von was wäre, wenn, das ist natürlich ein sehr reizvolles Gefühl, aber es ist die größte Art der Verantwortungsabgabe, die wir kennen psychologisch. Deine Handlungsfähigkeit, deine Persönlichkeit, wer du sein möchtest, was deine Geschichte macht, hängt extrem davon ab, dass wie beim Film gucken, ich meine, wir sitzen hier in deinem Heimkino, haben vorher darüber geredet, wie scheiße es, wenn man das Handy auspackt beim Film gucken. Das heißt, das Handy, während der Film läuft, aufs Handy zu schauen, ist ungefähr gleich bescheuert im Leben, während dein Leben läuft, in die Vergangenheit zu schauen. Anzuhalten für deine Vergangenheit. Also ich Zeit für dich nehme, ist okay.
Ja. Aber eigentlich müsste sich doch dann jeder von TikTok, Instagram abmelden, denn es ist ja alles bitte. Nur ein Spiegel.
Ja, bitte.
Ich sehe ja nur die heile Welt der anderen und sehe meinen Scherbenhaufen, oder?
Ja, das ist so schön, wäre es, wenn es ein Spiegel wäre. Dann könntest du dir wenigstens einen Teil von dir zeigen. Was es aber macht, ist berechnen, was dich als nächstes an dem Ding dran hält. Das sind alles Glücksspielmaschinen. Ich hasse die Dinge. Also das ist, wir wissen psychologisch und wissenschaftlich, dass soziale Medien und psychologisches Wohlbefinden eine unvereinbare Größe sind.
Ja. Jetzt frage ich wieder als Familienvater, deine Tochter ist 13, möchte ein Handy und Instagram. Hat sie ein Handy und Instagram?
Auf keinen Fall, nein. Meine Tochter kann ein Smartphone haben, weil wir am Tablet geübt haben, wie der Umgang damit ist und weil meine Tochter die Frage stellen kann, ist es meine Zeit wert?
Guter Mann, die ist 13.
Ja.
Alle Freunde haben Instagram.
Meine Tochter möchte kein Handy und übrigens Instagram ist nicht frei ab 12. Und meine Tochter, ja, meine Tochter möchte ein Smartphone. jetzt haben tatsächlich, weil es praktische Dinge gibt, wie die Verkehrs-App. Sie möchte ein Smartphone nutzen, aber sie hat sehr klar gesagt, dass sie auf dem Smartphone keine Spiele will und sie will diese ganzen sozialen Medien nicht. Aber meine Tochter geht auch in meine Seminare, seit sie 7 ist. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie da vollkommen neutral und normal ist. Aber meine Tochter sieht es an ihren Freundinnen, die auf diesen Medien unterwegs sind, dass es die dümmer macht und dass es ihnen Zeit wegsaugt und dass nichts passiert, wenn man nebeneinander sitzt und die an ihren Bildschirmen sind.
Es ist schön, ja, es belallt.
Kannst du ja auch einen reinkiffen, belallt auch. Also ja, kannst saufen, belallt auch. Kannst du mit Leuten reden, die dir sagen, was du hören willst, belallt auch. Sprich mit ChatGPT, der sagt dir nur, was du hören willst. Ne, er sagt dir nur nette Sachen mittlerweile. Und Leute benutzen das als Therapie, weil sie narzisstisch in sich selber verliebt sind. Was ist engste Echo-Chamber, das wir gerade haben, ist ChatGPT. Sag ich, verpisst euch. Das ist das Gegenteil von Persönlichkeitsentwicklung, was diese Apparate gerade machen. Die können uns die Welt zu Füßen legen mit Informationen. Wir können alles lernen. Du kannst über YouTube jetzt sofort lernen, wie man diese Torte dekoriert, ohne dass du jemanden anrufen musst. Du kannst dir von einem Chef aus England zeigen lassen, wie man das geilste Spiegelei der Welt macht, direkt an deinem Smartphone. Das ist, was das Gerät kann. Und auch im Short-Cycle sein, 4 Stunden lang, während du in irgendeinem Hotel liegst oder zu Hause auf der Veranda den Ausblick nicht zu genießen, weil TikTok dir irgendeinen Scheiß anzeigt. Das ist das Gegenteil, das ist die große Verdummung. Und ich bin mit meiner Historie, wenn du mir in der Version, über die wir gerade geredet haben, mit 14 ein Smartphone gibst, mit TikTok drauf, ich wäre nicht mehr am Leben. Das ist tatsächlich, und ich meine das nicht metaphorisch, ich meine, meine Suizidalität hätte sich bei weitem härter gezeigt und durchgesetzt, wenn mein Verlorenheitsgefühl gestiegen wäre. Das sind Vereinsamungsmaschinen, die wir da gebaut haben. Das Handy ist kein Problem, die sozialen Medien auf jeden Fall. Das ist keine Meinung, das ist Wissenschaft. Und dass wir sie Kindern in die Hand geben. Guck mal, vor 60 Jahren haben wir den Kindern mit 13 die Zigaretten gegeben, mit 11 haben die Türken den Kindern die Zigaretten angemacht und sich gefreut, dass sie in der wachsenden Kultur gekommen sind. Wir haben Kindern Opium in die Flaschen gemacht, um sie ruhig zu stellen in Amerika, noch 1920. Wir haben all diese Sachen gemacht, weil wir sie in dem Moment, wo die Technologie auftrat, für opportun gehalten haben. Und heute würden wir uns schämen dafür. Wir werden in 50 Jahren zurückgucken und uns schämen dafür, dass wir Kindern Social Media gegeben haben. Was für eine scheiß Idee. Persönlichkeitsentwicklungstechnisch kann ich da nur dagegen reden. Und ich sag's euch, delete Social Media. Ich habe noch niemanden, der das gelöscht hat, gesehen, der es vermisst hat.
Ist leichter gesagt als getan, aber viele soziale Kontakte bestehen ja nur noch über Internet.
Okay, wir sind jetzt beim ganz anderen Thema gelandet, aber ich sag's dir mal mit der Radikalität des 23-jährigen, 24-jährigen Tobias, den wir da auf dem Schirm haben, den wir noch nicht ganz verstanden haben in deinem Podcast, ja, der aus Shanghai zerstört zurückkam und weil er kapiert, dass er depressiv ist. Wenn du glaubst, dass das deine sozialen Kontakte sind, bist du bereits einsam. Niemand von denen wird dich in den Arm nehmen. Keiner von denen wird dich trösten. Keiner von denen wird dir die Meinung richtig sagen, wenn du es brauchst. Die werden dich haten und flamen oder dir irgendwelchen Scheiß ums Maul schmieren. Diese Medien sind nicht sozial. Sie sind hochgradig asozial, realitätsverzerrend, persönlichkeitsvernichtend, stecken dich an mit Scheiße, laden dein Gehirn voll mit Dingen, die du evolutionär geil findest, die aber mit deiner Persönlichkeit nichts zu tun haben. Du wirst primitiver jeden Tag, den du das benutzt.
Sage ich meinen Schülern auch, sorry, ich bleibe da kurz noch 2 Minuten, ja, weil ich es gerade sehr wichtig finde, sage ich meinen Schülern auch, die sagen aber, ja, Herr Meier, es sind ja alle meine Freunde, wenn ich jetzt da rausgehe, ich kann mit keinem mehr schreiben, die wohnen teilweise weiter weg, von daher ist das einzige Medium, mit denen ich kommunizieren kann. Klar könnte ich sie anrufen, aber so geht's halt einfacher.
Ich meine, wir müssen zwischen einem Messenger, die sind bedenklich genug, aber zwischen einem Messenger und TikTok und Instagram, also du schreibst deinen Freunden nicht auf TikTok. Ja, auf Instagram geht es, glaube ich, weiß es nicht. Also Facebook war das letzte von den Dingern, das ich benutzt habe. Aber ich sage nochmal, dann sei doch der Erste, der aussteigt. Der Deviant hat den größten Benefit. Glaub mir, wenn du den Podcast gehört hast und du sitzt gerade da und denkst drüber nach, ob ich ein Idiot bin oder ob ich recht habe, ja, dann sei dir klar, der Erste in deinem Freundeskreis, der aussteigt, setzt das Signal. Der Erste, der das Zuckerwasser wegschmeißt und sagt, ich trinke das nicht mehr, setzt das Signal. Der Erste, der sagt, ich ziehe die Bomberjacke aus, dieser ganze Rechtsscheiß war für dumme Leute, ist der, der das Signal sendet. Einer muss das Signal senden. Und guck dir doch die Filme an. Wer willst du sein? Willst du der Held sein, der aufsteht und sagt, hey, ich mach's anders? Oder willst du einer von den ganzen Leuten am Rand sein? Heute sagen die Kids NPC, ne? Non-Player Character. Es gibt kein größeres NPC-Verhalten, wie dein Handy in der Hand zu halten. Willst du ein Player Character sein? Dann leg die Konsole in deiner Hand beiseite und spiel dein Spiel. Das Leben. Und das wartet nicht auf dich. Und du kannst nicht auf es warten. Das ist ein Gestaltungsprozess und dein Handy wird dich mehr davon abhalten. Das Handy ist ein tolles Werkzeug. Und kommunizieren können über Distanzen, die heute schreiben können, dass ich zu spät bin. GPS ist so viel Schönes dabei. Soziale Medien sind der unnützeste, schlechteste Scheißteil davon. Das ist eine Ausnutzung dieser Technologie. Und ich kann nichts Positives daran finden. Kommunikation ist großartig, aber es ist ein Skill, den man sich erwirbt. Und wenn du im echten Leben nicht mit Leuten reden kannst, dann wird dir soziale Medien nichts weiteres bringen als mehr Einsamkeit. Und wir haben genug Einsamkeit. Wir haben eine Einsamkeitsepidemie. Und es ist tödlicher wie Rauchen. Wir wissen das. Das ist für das Immunsystem furchtbar. Du alterst schneller. Deine Krankheiten laufen härter an. Dein Körper geht schneller kaputt. Du deteriorierst geistlich. Die degenerativen Krankheiten gewinnen viel schneller mit dem Kram. Es gibt keinen Benefit von auf sozialen Medien sein und von einsam sein. Und das ist das Gleiche. Mach dir das klar. Auf sozialen Medien, also jemand, der auf einer Parkbank sitzt und auf Instagram scrollt, ist einsam. Egal wie sehr sein Dopamingehirn ihm gerade was anderes. Wenn daneben ein Junkie sitzt und sich eine Nadel setzt, die sind auf dem gleichen Niveau im Gehirn. Ja, der Junkie ist nur schneller kaputt, weil die toxische Substanz deinen Körper schneller runterrockt. Aber mental, ich nehme mir was von außen, um im Inneren was anzuschalten, was sich kurz gut anfühlt, mich aber eigentlich kaputt macht. Er ist menschliches Verhalten, aber klug ist halt nicht. Lass es.
Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Ich würde wieder zum 23-jährigen.
Ja, den haben wir gerade sprechen hören. Sturm und Drang, fuck it all. Ich brauche keine Menschen mehr. Einsamkeit wird jetzt Kultur, ja.
Ja, aber ja. Warum dieser Prozess von ich habe die Schnauze voll als Lehrer, bis ich zu zerreiße was? Weil meine Frage wäre, was mache ich denn? Ich bin nichts mehr und bin prinzipiell vogelfrei.
Nee, du bist nichts mehr auf dem Papier und damit kommt eine ganz interessante Verpflichtung.
Ja, aber war es wirklich so? Du hast nichts auf die Kette gekriegt, den Schein, irgendwann warst du scheinfrei und dann hast du alles zerrissen und hast angefangen, oder hast du, als du das zerrissen hattest, einen Plan?
Nein, also ich hatte ein Leben, ja. Das hat seinen eigenen Teil dazu beigetragen. Also ich möchte nochmal mein Verständnis für das Zerreißen, das ist kein heroischer Akt des sich Auflehnens, das ist ein Verzweiflungsimpuls, der mir was klargemacht hat. Ich hatte Angst vorm Ref. Und ich hatte nicht Angst vorm Ref wegen den Schülern und Lehrern. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe im zweiten Semester begonnen zu unterrichten, und zwar nicht als Praktikum, sondern in der SRH, in der Schule für Erwachsenenbildung, in der berufsbildenden Schule, Berufsförderungswerk, habe ich erst Mathe-Nachhilfe gegeben, dann später als Freiberufler habe ich dort auch bis zu 40 Unterrichtsstunden die Woche in 6 verschiedenen Fächern gegeben, was auch für mich eine tolle Zeit war. Die haben mich als Freiberufler akzeptiert, zur Honorarkraft, ja, die haben es nicht gebraucht, dass ich ein Staatsexamen habe. Ich habe also schon unterrichtet, ich habe schon gesehen, dass dieses Lernding mein Ding ist und dass ich das machen will. Und ich hatte da auch Bock drauf, ich hatte Bock zu lehren, ja, wirklich. Auf Schule hatte ich nicht so Bock. Und was aber dann passiert ist, ist, ich habe das damals nicht verstanden, als ich die Scheine zerrissen habe, hat was in mir mich beschützt. Und das hat kapiert, wie bei dem Instagram und TikTok, was ich gerade gesagt habe, das hat verstanden, wenn du das machst, stirbst du. Und das hatte keine Sprache, ja, das war ein ganz emotionales Ding. Aber wenn ich heute die Leute durchs Ref begleite, was ich verstehe mittlerweile oder glaube zu verstehen, das kann man natürlich jetzt mit Hindsight-Bias aufladen.
Ganz kurz, Ref bedeutet Lehrerausbildung.
Genau, Referendariat, ja. Genau, Entschuldigung, Verzeihung, hier zwei Lehrer, ist ja Fachidiotensprache. Okay. Also, das Referendariat ist die Lehrerausbildung, ja, nach der Universität. Und ich wusste, wenn ich das mache, wenn ich ein erstes Staatsexamen mache, dann bewerbe ich mich für ein zweites. Ich wusste, dass ich das nicht schaffe, dann danach auszusteigen mit dem Achievement in der Tasche. Und ich wusste, dass Lehrkräfte Beamte werden können. Ich wusste, dass die Menschen neben mir, die, besser als ich auch in der SRH erlebt habe, das Gleiche kriegen, auch wenn sie weniger leisten. Und ich habe kapiert, dass die Tür, ein schlechter Lehrer zu werden, der das System ausnutzt, sich viel krank meldet, jammert, keinen Bock hat, und seine eigene Depression nicht ins Gesicht gucken kann, während er kaputt geht in der Schule und dabei sein Beamtengehalt mitnimmt. Diese Tür zu dieser Karriere war für mich offen. Und auf der anderen Seite die Tür zu einem menschenbezogenen Vorbild, das in der Schule stumm und dränglerisch im System wirksam diesen Kindern hilft und die erreicht, war auch offen. Und die war mir aber auch zu eng. Da war eine Beschränkung dabei, dass ich wusste, klar kann ich ein toller Lehrer sein für diese 30 Kinder, aber ich habe irgendwie auch gemerkt, da war irgendwas in mir, das wollte weiter und mehr mit Bildung verändern.
Ja, aber was machst du dann?
Ja, das sage ich dir gleich. Was ich gemacht habe, ist erstmal intuitiv meine Scheine zu reißen und dann auch schon den ersten Schritt zu gehen in mir drin. Zu realisieren, was ich Jahre davor schon realisiert hatte, ist, ich bin depressiv. Und mir Geld zu geben, auch wenn ich nicht aufstehe, ist eine ganz schlechte Idee. Mich zu Boden zu boxen und zu sagen, bleib liegen, ich gebe dir 500 Euro. Ist eine ganz schlechte Idee. Das ist die Junkie-Sache, ja. Das ist das Abhängigkeitsding in einem. Und ich wäre da nicht wieder hochgekommen. Ich glaube, ja. Ich habe diese Willenskraft, hätte ich nicht gehabt. Ich glaube, der zerbrochene Teil von mir wäre in der Bequemlichkeit zerstört worden. Und dann wäre das alles, was Gutes in mir weg. Und dann kam was anderes in mir hoch, was schon immer wusste, ich will eigentlich was ganz anderes vom Leben. Eigentlich will ich schreiben. Das wollte ich, seit ich 14 war. Und ich habe mich nie getraut, dem mehr Raum zu geben und das zu professionalisieren, auch weil ich Angst hatte, wieder davor mich dort zu verlieren. Ich hatte immer Angst, mich wieder zu verlieren. Nur wenn ich Teile von mir gefunden hatte, hatte ich so Angst, mich zu verlieren. Das hat einiges ausgelöst, dass ich sage, diese furchtbare Situation, dass du verloren bist, und ich wollte lieber die Scheine vernichten, weil hier kommt das Ding, was gesagt hat, wer bist du dann? Ja, auf dem Papier niemand mehr, und das zwingt dich jetzt plötzlich in eine ganz interessante Situation. Du musst jetzt du sein, weil alles andere ist jetzt Bullshit.
Ja. Ist richtig, aber vom Schreiben kann ich ja auch nicht leben. Also du jetzt wahrscheinlich schon.
Nee.
Ziemlich gut sogar.
Kann ich nicht, nee, aber.
Ja, aber damals schon gleich dreimal nicht.
Ist ja wollte ich auch nice. Nicht. Also wollte ich auch nicht. Ich habe auch später wieder, als es dann ums Bücher veröffentlichen ging, gemerkt, ich habe ganz arg Angst, dass ich es für die Kohle mache wieder, weil dann verlierst du dich. Ich habe so viele Künstlern, so viele Autoren, Filmemachern, Schauspielern, die ich bewundert habe, dabei zuzusehen, wie sie sich im Erfolg verlieren, nicht im Misserfolg. Im Misserfolg stehen die wieder auf und machen geilere Projekte. Und im Erfolg haben die das größte Risiko, kaputt zu gehen. Und das heißt, ich habe so ein Gespür dafür entwickelt, dass diese ganzen, ja, depressiven Arschgeigen, also Künstler, Lehrer, inspirierte Menschen, die irgendwas wollen vom Leben, die irgendwas erreichen wollen, die irgendwas ausdrücken wollen, die eine Story zu erzählen haben, wie kaputt die sein können. Und dass das manchmal sogar aussieht, als ob die Zerstörung fast schon Teil der Gleichung des Kreativen ist, aber das stimmt nicht. Die Zerstörung und das Kreative haben nur was miteinander zu tun, wenn in dem Kreativen die Selbstsuche steckt, die nicht erfüllbar ist.
Also ich sehe schon, wir müssen eh zwei Folgen machen, weil wir sind, ich habe 5 Blöcke, ich bin beim ersten. Nee, aber ich muss es kurz ansprechen, weil wenn ich schon mal einen Fachmann da habe, ich hatte jetzt bei deinen Ausführungen Britney Spears im Kopf. Das sagt doch jeder. Die tanzt momentan halbnackt in Instagram vor der Kamera rum. Jeder sagt, ist durchgeknallt. Justin Bieber, das Gleiche, waren hoch erfolgreich. Und jetzt sind die irgendwie komplett gescheitert, abgestürzt. Sorry, das ist doch nicht gut.
Nee, und das sage ich auch, ich sage das meinen Schülern auch, ja, wenn wir, und in den Weiterbildungen sage ich es auch als Beispiel für die Lehrkräfte, die bei uns diese Persönlichkeitsentwicklungssachen erlernen. Ja, aber nochmal, ich will es ja reparieren. Ich will den Scheiß reparieren. Ich will, dass die Schule ein Ort wird, an dem jemand wie ich jemanden wie mich bekommt, der sagt, hey, was los, ja? Und zwar nicht als Therapeut oder Sozialarbeiter, wenn es zu spät ist, sondern man sagt, das ist das Thema dieser Stunde. Und diese Erfolgssachen, ich sage es immer wieder, denkt dran, ihr wollt erfolgreich sein, ihr wollt Rockstar sein, ihr wollt Millionär sein. Denn bevor ihr das wirklich wollt, seht mal ehrliche Interviews mit denen. Niemandem von denen geht's gut. Die Milliardäre, die wissen, wer sie sind, das ist ein ganz anderer Forbes Club. Das ist Leute, die ihre Wirksamkeit nicht verloren haben in der Kohle. Das ist ein ganz anderer Club. Die meisten von denen sind verloren und oder getrieben und machen entweder weiter mit irgendeinem Scheiß, in den sie sich stellen. Und ich war auf einem, ein Kollege von mir war auf einem Casting in Koblenz, und da war ein Milliardär, ein deutscher, ich scheiße, wie ist der Name, ganz bekannter Typ, Immobilientyp, Hedgefondsmanager. Und der hat auf der Bühne zu den ganzen jungen Entrepreneurs gesagt, er hat sich sein Leben lang benommen wie ein Arschloch, um Spiele zu gewinnen, um andere zu übervorteilen. Der hat all das Geld. Und seine Frau ist weg und seine Kinder hassen ihn und Freunde hat er auch keine. Und er kann das alles mit dem Geld nicht zurückkaufen, dass er heute weiß, er hat 30 Jahre seiner Zeit in eine Fähigkeit verschwendet, die nichts kann, außer mehr Scheiße generieren. Und er hat ihn davon abgeraten, gesagt, macht was, macht eine Firma, die euch gefällt, auch wenn sie nicht erfolgreich ist, weil das kann euch keiner wegnehmen. Das Geld ist nur Metrik. Bevor du denkst, das ist dein Ziel, ein dickes Auto, ein dickes Haus, ein dicker, ja, Rapper-Kram irgendwie, dickste Hoden, das ist alles so fake. Und das habe ich als Jugendlicher schon kapiert, dass das fake ist und dass die Falle aufgeht, für alle Pretender zu sein. Und jetzt haben wir ein Medium, das nichts anderes kann wie das. Ich sage, super, super, Applaus, Applaus. Jetzt kommt der große Filter, wer von uns schafft es, er selbst zu sein, obwohl die Welt was anderes von dir will. Das stimmt nicht, die Welt will nur das von dir.
Du bist ja auf dem besten Weg, das Ganze zu verändern als Direktor beim Fritz-Schubert-Institut. Wie viele Jahre bist du schon beim Fritz-Schubert-Institut?
10.
10 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt eine Spanne. Du warst 23, als du deine Scheine zerrissen hast.
Mit 30 habe ich da
angefangen. 10 Jahre hat es jetzt noch gebraucht, wir von einem Menschen, der ohne Abschluss, sage ich jetzt mal, vor die Tür geht, bis hin dass er zum Fritz-Schubert-Institut kommt.
Fairerweise, die Scheine zerrissen habe ich mit, war ich mit der Almut schon zusammen, da war ich 28. Also das, ich habe die ganzen 20er, so 17 Fachsemester, denk dran, 17 Fachsemester.
Ich habe 17 angefangen, Semester?
Ja, ich war ja erst noch Zivildienst. Ja. Ich war erst noch Zivildienst, also 2001 Abi, 2002 Zivildienst und dann 2003 habe ich in Heidelberg angefangen, habe gleich Studium unterbrochen für eine lange Auslandsreise und dann, also so, das ist also zwischen 2003 und 2000 und
der arme Vater.
8, 19, ja. Da so war das. 2010 habe ich die Scheine zerrissen, ja.
Der arme Vater.
Ja.
Also, aber es bleibt spannend. Wie gesagt, wir beenden die heutige Folge an dieser Stelle. Wir machen eine Ausnahme. Wir hören uns nämlich nächste Woche schon wieder. Und dann geht es weiter. Denn über eine Sache haben wir auch noch nicht gesprochen. Du warst mal Käfigkämpfer.
Ja, das stimmt.
Also, und wie das zusammenpasst mit diesen, ja, ich sag jetzt mal wirklich feinen Menschen, der immer vor mir sitzt. Und du verrätst jetzt nichts mehr, weil wenn also, ihr jetzt redet.
Ein Wort. Ich will deinen Teaser nicht versauen, aber jeder, der jetzt zugehört hat, und ich habe gesagt, ich laufe vor mir selber weg und ich versuche alles Mögliche, um konsistent zu sein. Und ich brauche aber gegen die Depression eine Gegenkraft. Ich wäre tot ohne Aggression. Und die Aggression, die habe ich länger schon, die ist eine längere Ressource. Und die zu kanalisieren, was meinem Vater gelungen ist, tatsächlich hat es geschafft, mir dann einen Weg zu öffnen, der auch seit ich 7 bin bei mir ist. Und der führt am Ende in diese Situation, ganz frei zu werden wieder von allen Regeln und einfach zu gucken, was passiert. Ja. Wobei Käfigkämpfer nicht professionell, muss man so sagen. Ich habe MMA gekämpft, das stimmt. Und ich wollte auch nochmal in den Käfig, aber ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, bevor ich 40 war.
Und wie aus dem kleinen Revoluzer Tobias Rohde, der seine Scheine vor der Uni in die Luft wirft.
Habe ich nicht. Ich habe einmal geworfen.
Ein Käfigkämpfer und am Schluss sogar der Direktor des Fritz-Schubert-Instituts wird. Das hören wir nächste Woche bei Geschichten, die das Leben schreibt. Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.